Es ist der Hammer, was Gott tut. Ich glaube, dass es das Problem ist nicht, dass Gott etwas nicht tut, sondern das Problem ist, dass wir nicht sehen, was er tut. Und ich glaube, würden wir sehen, was er tut, dann würde sich die Frage erübrigen, ob er was tut. Und ich glaube, dass was er tut oftmals so anders aussieht als das, was wir erwarten, was er tun sollte. Ich glaube, dass das einfach so ein bisschen das Problem ist, weil wir erwarten, dass er das oder dies tut und wir verpassen dabei das, was er gerade tut. Und ich glaube, das ist irgendwo wirklich wichtig zu verstehen, Herr, öffne meine Augen, öffne meine Ohren, dass ich mitkriege, was du tust, weil was ist gerade auf deinem Herzen, was willst du gerade tun, was ist dir wichtig? Also ich glaube, dass das wirklich ein wichtiger Schlüssel ist, den wir so heute irgendwie mitnehmen können. Ich möchte heute über etwas predigen. Ja, weil ich bin da ermutigt worden, das zu predigen. Ich war vor kurzem in einer anderen Gemeinde und habe das gepredigt. Und da hat mich dann der Pastor gefragt, sag mal, hast du das bei dir in der Gemeinde auch schon gepredigt? Habe ich gesagt, so noch nicht. Das habe ich dann so, sollte ich jetzt mal tun. In einer anderen Form schon, aber so. Und ich möchte so über die Sicht der Dinge sprechen oder die Umstände in unserem Leben, weil die Sicht, wie wir die Dinge anschauen, haben einfach enorme Auswirkungen auf alle Bereiche unseres Lebens und sogar auf unsere Beziehungen, auf unser Umfeld, auf unser Arbeitsleben, eigentlich auf alles, auf unsere Kindererziehung, auf alles. Es ist eigentlich so, wie wir die Dinge sehen. Ist interessant, wir kennen alle die Stelle im 2. Korinther, wo dann steht, mit der Decke auf dem Gesicht, ne? Kennt ihr, ne? Nicht das Kind, das nachts Angst hat, sondern ist was anderes mit gemeint, ne? Das Gesetz zu lesen und die Decke drüber zu haben und gewisse Dinge einfach nicht zu erkennen. Und ich denke aber, dass es bei uns eigentlich auch oft so ist, weil das Problem, oder das nicht, weiß nicht, ob das ein Problem ist, aber das Ding ist, dass jeder von uns eine Prägung einfach abbekommen hat. Ob wir das gut finden oder nicht, die Prägung ist einfach da. Das passiert durch Erziehung, also durch Familienleben, aber auch durch Gemeindeleben, dass du eine bestimmte Prägung einfach abbekommst. Und das Problem ist aber, dass du durch diese Prägung die Dinge interpretieren wirst. Also zum Beispiel, es gibt Menschen, die bestimmte Schriftstellen ihrer Denomination entsprechend oder nach ihrem, was sie erlebt haben oder beigebracht bekommen haben, entsprechend deuten. Es gibt zum Beispiel Leute, die glauben, nee, es gibt kein Sprachengebet mehr. Und die können sich diese Bibelstelle nehmen und die können die dir so auslegen, dass du denkst, Mensch, müsste man schon bewundern, wäre das nicht so verkehrt, ne? Wie man auf diese Dinge kommt. Aber es gibt Schriftstellen und die kannst du deiner Prägung entsprechen und wirst du deiner Prägung entsprechend verstehen und lesen und für selbstverständlich nehmen. Und das ist ein Phänomen eigentlich, dass es dann zwei Gläubige geben kann, die Jesus beide wirklich von Herzen lieben, aber gemäß ihrer Prägung das Wort interpretieren und sich bereit sind, gegenseitig auch zu bekriegen mit dem. Schon mal drüber nachgedacht? Von interessant, ne? Also, weiß auch nicht, aber interessant ist ja, ich weiß nicht, weißt du, wir haben, glaube ich, so eine, also meine Prägung war schon irgendwie früher so, weißt du, die Diskussion gewinnen, dann ist es schon gut. Aber ich habe gemerkt, gut ist doch, wenn der mir gegenüber einfach Gott erlebt. Das ist doch besser, als eine Diskussion zu gewinnen. Aber es kommt immer darauf an, weißt du, was du so beigebracht bekommen hast. Und so reagierst du dann halt eben auch. Und also ich finde es wichtig, dass man sich dem aber im Klaren ist, dass man sagt, okay, ich kann, also es gibt zum Beispiel Leute, weiß ich, die haben eine Verletzung von einer Gemeinde bekommen. So, das heißt, jetzt kommen sie in eine andere Gemeinde rein und denken, oh, ist alles neu, ist alles gut. Das Problem ist aber jetzt, dass es da eine Verletzung gibt, die tief drin ist. Das bedeutet, wenn du jetzt in dieser Gemeinde bist und, das ist eine ernste Sache, so. Und auf jeden Fall guckt dich da auch jemand schief an. Dann denkst du, es ist doch genauso wie überall. Weißt du, du hast da eine gewisse Prägung abbekommen, dass eigentlich, wenn dich jemand schief anguckt, ist alles doof. Und dementsprechend wirst du Dinge deuten. Und du wirst dementsprechend Menschen Dinge unterstellen. Weißt du, und eigentlich ist nichts passiert. Außer deine Prägung. Es ist verrückt eigentlich, aber es ist so. So, schon interessant, oder? Ich meine, du kannst darauf auf sein. Es gibt so ein, wie soll man das sagen, so ein christliches Märtyrersyndrom. Ich glaube, das klingt ganz gut. So. Und der Punkt ist der, dass du erwartest, verletzt zu werden oder verfolgt zu werden, um Christi willen. Das ist ja nicht schlimm, aber das passiert jetzt Folgendes. Du kommst mit jemandem in Konflikt und denkst, ja genau, das war gut, weil ich habe eins auf die Mütze gekriegt und wegen dem Glauben und preis dem Herrn. Das heißt, du gehst in Gespräche, du gehst auf die Arbeitsstelle, egal wo du hingehst, gehst du mit dieser Haltung, hoffentlich werde ich konfrontiert. Das ist alles irgendwie drin. Tief drin, das merkst du vielleicht nicht so, ne? Aber das ist interessant. Und dann erwartest du aber auch von anderen, denkst, warum haben die so wenig Konflikte? Warum ist der Chef mit denen auf der Arbeit zufrieden? Eigentlich müsste der Chef doch sauer sein, weil er Christ ist, oder? Es ist je nachdem, weißt du, wie du geprägt worden bist, so lebst du, so erwartest du selbst Dinge. Ist genau so, weißt du. Du kannst, weißt du, eine Prägung gibt zum Beispiel, weißt du, kannst du abbekommen, wenn dir, was weiß ich, wenn dir ein Lied jetzt ganz gut gefällt im Gottesdienst und denkst, ey, das ist richtig gut und da lohnt es sich auch schon mal dafür aufzustehen. Für das Lied ja. Aber solange das Lied halt nicht gesungen ist, weißt du, da reißt mich das jetzt nicht so mit und da fahre ich nicht so den Herrn. Das ist eine Haltung, die du dir eintrainieren kannst. Und jedes Mal, wenn das Lied ist, es läuft eigentlich genauso, weißt du, gibt's in der Welt, weißt du, Songs, weißt du, wo dann, hast du schon mal gehört, das ist unser Lied. Weißt du, und wenn das Lied läuft, dann sind wir so verliebt. Ja, dann lass es nur laufen, keine Ahnung, aber weißt du, aber das sind so Dinge, wo du gewisse Dinge abbekommen hast und dann läuft das einfach so. Und ich glaube, dass es wichtig ist zu verstehen, dass Jesus uns aber auch prägen möchte. Und dass es in Bereichen in unserem Leben eine Umprägung gibt, wo Jesus einfach seine Prägung, Umprägung einfach gibt. Das Coole ist, ne, es gibt so, ist ganz erstaunlich, finde ich immer wieder, wenn wir so unterwegs sind, und dann gibt es manchmal diese Automaten, wenn du Urlaub bist oder so halt, ne. Und da wirfst du dann, weißt du, keine Ahnung, einen Euro rein oder irgendwas und dann ist das so eine Prägungsmaschine. Habt ihr schon mal gesehen, ne? Ist interessant, ne? Und manchmal kriegst du eine komplett neue Münze, aber ich find's trotzdem interessant, dieses Bild zu nehmen, weißt du, dass du eigentlich so diese Münze bist, weißt du, und die kommt da rein in diesen Jesus-Transformator und da läuft ein Zusammenspiel ab, dass du eine Umprägung bekommst. Und du siehst immer noch eigentlich, bist immer noch der, ne, ich bin immer noch der Stefan, aber da passieren irgendwie Dinge, wo du denkst, da kommt eine Veränderung rein, was ist denn da passiert, weißt du? Kennst du nicht, ne? Nee, okay. Spaß. Nee, ich weiß gar nicht, von was du redest. Ey, also prinzipiell bieten wir immer Gebet an. Aber ihr wisst, von was ich spreche. Sehr gut. Und ich finde diesen Gedanken sehr interessant. Weil das schließt mit ein, dass es doch sein kann, dass ich an Stellen irgendwo immer noch in der falschen Prägung rumlaufe. Das schließt doch mit ein, dass es immer noch Dinge gibt, wo ich bestimmte Schriftstellen lese, wo ich in der falschen Prägung das interpretiere für mein Leben. Das schließt doch das mit ein. Aber der Hammer ist in dem Ganzen, dass Gott darüber nicht frustriert ist. Das finde ich das Interessanteste, weil weißt du, du denkst vielleicht heute zu dem Tage, boah, bin ich frei. Ey, früher war ich nicht so frei, aber heute bin ich frei. Aber weißt du, der Hammer ist, Gott hat dich schon früher gekannt und kennt dich jetzt und weiß in den nächsten Jahren, was da noch für Freiheiten vollzogen werden müssen. Und er ist trotzdem darüber nicht frustriert. Und ich finde diesen Punkt super wichtig zu verstehen. Ein Bereich, wenn du das zum Beispiel hörst, ne? Gott ist nicht frustriert. Oder schlimmer, Gott ist richtig gut drauf. Das sind so Dinge, die können Dinge in Gang setzen. Im Moment mal, wie kann er denn gut drauf sein? Bei all dem, was passiert. Das geht doch gar nicht. Und dann kommt das Nächste. Wie kann er gut drauf sein, wenn er mich sieht, weil ich bin nicht perfekt. Aber wenn ich da durchbreche, dass Gott wirklich durchweg total positiv ist und er sogar eine positive Sicht für die Braut hat, bei dem ganzen Chaos. Weil der Punkt ist doch der, wenn wir denken, okay, aber weißt du, Gott ist da wirklich, also sowieso generell einfach zornig. Das ist einfach so seine Eigenschaft. Ist halt zornig. Kann man halt auch nichts machen. Brauchen wir aber nicht in zornigen Situationen jemanden, der da irgendwie Liebe hat für? Weil es ist interessant, ne, wenn man so die, so manche Dinge in der Welt sieht, wo man so sagt, Herr, aber hier wäre das Feuer doch gerechtfertigt, dass du schicken würdest. Genau, ne? Da versteht er mich, ne? Das wäre doch mal ein glorreicher Moment, dass man sagen könnte, burn! Und ich würde mich wenigstens kurze Zeit gut fühlen. Aber es ist doch interessant, dass Gott da mit seiner Liebe reinkommt. Und ich möchte so einen Vers in dem Bereich lesen. Philipper 4, Vers 8, habt ihr schon mal gehört? Und noch etwas, Geschwister, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr, achtenswert, gerecht, rein, unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Und ich finde diesen Vers super gut, aber das Problem ist dieser Vers, ich weiß nicht, wie du den so für dich lebst, aber ich habe den früher so gelebt. Und ich weiß, dass viele andere das auch machen, das einfach mal als kurze Rechtfertigung meinerseits. Und noch etwas, Geschwister, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die verlogen und verachtenswert sind. Ungerecht, unrein und anstößig. Und die allgemeine Zustimmung nicht verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was nicht vorbildlich ist und zu Unrecht gelobt wird. Wenn sagen, nein, das machen wir nicht. Also ich habe eines kennengelernt, weißt du? Wenn du mit gewissen Leuten so unterwegs bist, dann findest du tatsächlich die Nadel im Heuhaufen. Immer. Immer. Da ist ein gutes Werk, du findest die Nadel. Das ist überhaupt kein Problem, du findest die wirklich. Und weißt du, früher war ich mal auf so Seminaren, weißt du, wo unter den Leuten so die das total verinnerlicht haben, weißt du, das Negative. So, das heißt, wenn du dann eigentlich so gesagt hast, ey, hast du von diesem Werk gehört? Ja, da laufen ganz krumme Dinge. Okay, gut. Aber hast du von diesem Mann Gottes gehört? Ja, der ist abgefallen. Gut. Weißt du, also eigentlich ist alles negativ. Es ist eigentlich alles frustrierend. Und wenn ich mir dich angucke, weiß ich auch nicht, ob da so alles in Ordnung ist. Und weißt du, ich weiß es nicht, aber ich finde, so zu leben ist total frustrierend. Aber weißt du, ganz im Ernst, also das war eine Prägung, die ich abbekommen habe und die ich gelebt habe. Und darin hast du dich aber besonders heilig gefühlt. Weil das Problem ist, wenn du nämlich findest, dass der andere blöd ist, findest du dich selber besser. Weißt du, weil, ja, der hat Dreck am Stecken. Nicht so wie ich. Ich versteck's ziemlich gut. Bei dem ist es aufgeflogen. Und schon fühlen wir uns irgendwie besser und in der Gruppe dann gut. Und ich, also, weißt du, das sind Prägungen, die wir abbekommen können, die wir hören können. Und mir ist in den Jahren, weißt du, meines Dienstes gravierend etwas aufgefallen. Was ich sehe, spreche ich aus. Was ich ausspreche, werde ich sehen. Weil, weißt du, der Punkt ist doch der, es ist doch überhaupt nicht schwer, jemanden anzuschauen, sein Leben zu analysieren und das ganze Schlechte rauszufiltern. Das ist überhaupt nicht schwer. Aber was ich herausfordernd finde, ist eine Antwort auf all das zu finden und dieser Person dann nochmal mitzugeben. Und da siehst du, weißt du, wenn wir überlegen, Gott ist negativ, genau, dann ist Gott negativ und er kommt zu mir und er sagt mir all die negativen Dinge. Aber Gott ist nicht so. Gott ist total positiv, weißt du? Und ich finde, wie oft, wenn du siehst, mit dem Volk Israel, wie Gott da gehandelt hat, es war eigentlich immer in Liebe und Barmherzigkeit. Das war der absolute Hammer. Selbst als die gefangen und weggeführt worden sind, hat Gott schon einen Plan bereitet, wie der Ausweg aussehen kann. Ich meine, das ist der Hammer. Also das war im Vorfeld schon eigentlich geplant, weißt du, der Rückzug, ich finde es immer cool, der zweite Tempel wird glorreicher sein als der erste, ne? Also das sind Punkte, wo du einfach siehst, ey, da hat Gott etwas im Sinn gehabt und er lässt einfach nicht davon ab und sagt, ich behalte das Gute im Auge. Und es ist nicht so, dass er sagt, weißt du, das ist eh alles Schrott und geht eher als ein Bach runter, sondern in dem Ganzen hat er seine Braut im Blick und sagt, es wird eine gute Braut sein, eine heilige Braut, eine reine Braut, ohne Flecken, ohne Runzeln, weißt du? Und wir könnten jetzt hier stehen und sagen, ha, ha, weißt du? Und er meint das aber ernst. Das heißt, Gottes Blick sieht durch etwas hindurch, was wir unbedingt brauchen. Und das finde ich der Hammer. Deswegen ist die Frage an dich heute Morgen, wie siehst du die Dinge eigentlich so? Und das Krasse ist ja, wenn wir die Dinge so negativ sehen, haben wir auch dafür eine super Rechtfertigung, nämlich wir sind halt nüchtern, ne? Und klar. Und damit ist das dann gerechtfertigt. Aber ich glaube, dass wir mit unserer Nüchternheit und Klarheit absolute Probleme hätten, wenn wir mal mit Jesus unterwegs wären. Weil ich finde, Jesus hat da Dinge durchgehen lassen, die kann man nicht durchgehen lassen. Finde ich nicht okay. Hast du schon mal so kritische Stellen gelesen, wo Jesus dann so ganz anders handelt, wie du es eigentlich gedacht hättest? Hätte er aber auf den Tisch hauen müssen, oder? Ich meine, im Saufgelage dann noch mehr Wein zu produzieren, das geht wirklich nicht. Da muss man doch mal einen Punkt setzen. Also es gibt mit Sicherheit, es gibt Dinge, da kommst du aus dem Konzept und denkst, das gibt's doch gar nicht. Was ich cool finde, ist, dass die Jünger diesen Weg beschreiten mussten und dass sie genauso reagiert haben an vielen Stellen, dass sie gesagt haben, ey, das kannst du nicht machen. Hast du schon mal diese Stellen gelesen? Das kannst du nicht machen. Die Rede ist zu hart, das kannst du nicht bringen. Also es gab Dinge, da werden wir herausgefordert. Aber das, was ich gut finde, ist, lasst uns doch herausgefordert werden vom Herrn. In Dingen, wo wir einfach sagen, Herr, präg du mich da einfach neu. Was ist deine Sicht über diese Dinge? Wie ist deine Sicht da in dieser Sache? Ja. Also wie siehst du dich? Wie siehst du Umstände? Wie siehst du deine Gemeinde? Wie siehst du deine Arbeit? Und. Weißt du, diese Dinge von außen betrachtet oder von innen betrachtet. Ja, also für das Äußerliche brauchst du Gott nicht. Das kriegst du hervorragend allein hin. Für das Äußerliche, das ist überhaupt kein Problem. Alles Schrott. Geschafft. Hab's analysiert. Aber für das Innere, da brauchst du Gott für. Es gibt eine interessante Stelle, das muss man sich mal überlegen, dass das einem Propheten passiert. Und es geschah, als sie kam, sah er den Eliab und meinte, gewiss, da steht ein Gesalbter vor dem Herrn. Aber der Herr sprach zu Samuel, sieh nicht auf das Aussehen und auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. So, da steht ein Prophet da und sagt, das ist er. Ey, der sieht so gut aus, der sieht so gesalbt aus, das ist der Hammer. Also, boah, ich spüre die Salbung. Und der Herr sagt, weißt du, ich habe den verworfen. Ich meine, was für ein krasser Blickwinkel ist das? Das ist ein enormer Unterschied. Ich meine, das ist nicht irgendwie so, also Herr, ich glaube, ich könnte es sein, bin mir aber unsicher. Da ist so ein kleines Ding, wo ich sage, ah, und der Herr sagt, ja genau, nee, das ah, ja, okay, nee, geht nicht. Sondern das ist völlig, ey, der und keiner, der ist es. Den habe ich verworfen. Also noch nicht mal irgendwie, ja, den stellen wir mal auf Seite und irgendwann könnte es was werden, sondern das geht gar nicht. Also das ist krass, das ist richtig krass. So, und dann, der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht auf das Herz. Und hier finde ich einen super wichtigen Punkt. Es gibt Christen, die glauben, wir können unsere Herzen analysieren und ich weiß genau, was in deinem Herzen ist. Aber es gibt nur einen, der sich wirklich mit unserem Herzen auskennt. Weil weißt du, was der Hammer ist? Du kannst etwas Falsches sagen und was Richtiges meinen. Und das kriegen wir mit unserem Dings nicht mit. Ein Beispiel. So, da war eine Person gewesen, ne, ich sage jetzt nicht wer, weil so. Und auf jeden Fall hatten wir da irgendwie echt so ein paar Schwierigkeiten. Und dann auf jeden Fall hat diese Person eine Beleidigung ausgesprochen. Und in dem Moment habe ich aber gesehen, hey, weißt du, die beleidigt einfach nur, um zu verletzen und einfach mit ihrer Verletzung klarzukommen. Aber eigentlich ist da eine total liebenswerte Person drin und eigentlich ist in dem Ganzen eine Person, die einfach nur Umarmung will. Von außen betrachtet, da hätte ich eine knallen können. Das war nicht schwer zu beurteilen. Aber weißt du, als ich dann angefangen habe, die Schritte des Herrn zu befolgen, habe ich genau das gesehen, was der Herr mir gezeigt hat, was eigentlich innen drin ist. So, das heißt, weißt du, wir können, also vor kurzem gab's so ein Ding, was uns echt immens geschockt hat. Irgendwie ist so ein Ding vorgefallen, wo Leute etwas gemacht haben, wo wir gedacht haben, oh krass, also hat überhaupt nichts mit Gemeinde zu tun. Und ist uns echt nachgegangen. Und dann haben wir so gedacht, ey, weißt du, krass, du kannst den Leuten wirklich, es gibt ja dieses Sprichwort, aber ich denke, da ist was dran, du kannst den Leuten wirklich nur vom Kopf gucken. Das sind Dinge, die sich im Herzen abspielen, da hast du manchmal überhaupt keine Ahnung von, weil das kann sein, dass da jemand super gut geistlich drauf ist und du denkst, ey, das ist der Beste und was weiß ich und der plant Mord in seinem Herzen oder was weiß ich. Du weißt, wie ich meine, aber es gibt einen, der sich mit dem Herzen auskennt und das ist Gott. Und ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, ey Gott, wie siehst du diese Person? Wie siehst du das? Es gibt so Bereiche, die liebe ich, ne? Als ich damals zur Grundschule mein Kind zur Grundschule gebracht habe, war da so ein, das war so ein herrlicher, harter Russe. So richtig hart, weißt du? So immer so geguckt und sein Kind so weggebracht. Und das sind so coole Herausforderungen, weißt du? Weil einfach zu sehen, hey, Gott will sein Herz erweichen und er will mich dazu gebrauchen. Warum will er mich dazu gebrauchen? Nun, weil ich jeden Morgen da mein Kind hingebracht hat und er mir über den Weg gelaufen ist. So, das heißt, ich habe dann immer gesagt, guten Morgen. Und es weiter, er hat nichts gesagt, hat böse geguckt. So, weiter. Und das ging dann, das ging ganz schön lang, vielleicht so ein halbes Jahr oder so, ne? Aber irgendwann ist was passiert. Dann bin ich an ihm vorbei, guten Morgen. Halleluja, hey, preis dem Herrn. Hättest du jetzt daneben gestanden, hättest du gedacht, was ist das? Und ich habe mich gefreut, das war wie eine Umarmung mit Geschenk, mit allem. Das war ein Fortschritt. Seine Blicke haben mich nicht mehr töten wollen, da war ein Unterschied da. Preis dem Herrn. So, und dann habe ich das weitergemacht. Ich mache die Geschichte kurz, was am Ende passiert ist. War Folgendes. Irgendwann stehe ich da mit dem Auto, warte auf mein Kind, da fährt einer vorbei am Hupen und am Winken. Der. Ich habe mit dem nie ein Gespräch geführt. Aber weißt du, einen guten Morgen kann Leben verändern. Und weißt du, das ist immer die Dinge, wie wir die sehen. Aber ich habe einfach gelernt etwas in diesem Ganzen. Gott betrachtet die Dinge wirklich positiv. Warum sollte ich sie weiterhin negativ betrachten? Weil Gott hat eine Lösung für diesen ganzen Schlamassel. Und ganz ehrlich, wohin bringt mich meine negative Haltung eigentlich? Bringt sie mich näher zu Gott? Bringt sie mich näher in Ermutigung? Bringt sie mich näher irgendwie in himmlische Sichten? Also ich habe das nicht geschafft. Daher sage ich jetzt immer, es gibt genug negative Leute, lass mich positiv sein. So herausfordernd genug. In Hiob wird es gut beschrieben. Hiob 10, Vers 4. Hast du denn Menschenaugen? Siehst du die Dinge nur von außen, so wie wir? Sagst du Gott, hast du Menschenaugen? Siehst du die Dinge nur von außen, wie wir? Gott sieht tiefer. Er hat Antworten, wo wir keine Antworten haben. Und das ist der absolute Hammer. Und es ist so leicht, aus einer falschen Sicht zu beurteilen. Weißt du, wir können andere und aus uns selber falsch beurteilen, wenn wir eine negative Sichtweise in unserem Leben etabliert haben. Das geht automatisch. Du stempelst Leute nach der Reihe einfach ab. Das ist eigentlich echt traurig, oder? So, also wir können aber lernen, cool ist, was hier steht, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge. Also wir können lernen, unsere Gedanken auf die Dinge zu richten, die himmlisch sind. Das ist möglich. Also es ist möglich, dass wir einen gewissen Teil zu diesem Prägungsprozess beitragen, Veränderungsprozess. Worüber wir nachsinnen, bestimmen wir und nicht andere. Ja, ich kann nichts dafür, dass ich ständig über Negatives nachdenke. Die Leute um mich herum sind alle doof. Was soll ich denn da machen? Weißt du, du kannst über doofe Leute sehr positiv denken. Dann wirst du eines mitkriegen, dass du eigentlich sehr doof warst. Ja. Das ist dann nicht so lustig, ja, aber auch wenn andere uns das Leben schwer machen, können wir etwas sehen, was durchweg positiv ist. Selbst dann. Weißt du, Gott sagt, freut euch alle Zeit, nicht in Klammern. Alle Zeit. Es ist möglich. Jetzt habe ich mal eine Frage. Wenn Gott zu uns sagt, wir sollen uns alle Zeit freuen, meinst du, dass Gott sich alle Zeit freut? Oder sagt er, weißt du, ich krieg das nicht hin, deswegen gebe ich euch die Aufgabe. Freut euch doch mal alle Zeit. Ich bin gespannt, ob er das hinkriegt. Ja, und dann denken wir, kriegen wir auch nicht hin. Ja, preis dem Herrn, haben wir die Schriftstelle gelöst. Nee, so ist es tatsächlich ja nicht, sondern, weißt du, der Hammer ist ja, bis hin letztendlich, dass Jesus sagt, weißt du, gebt euer Leben für mich, ist, er hat sein Leben gegeben. Also alles, was von uns verlangt wird, kannst du sehen, er hat es zuvor gemacht und damit etwas bereitet, dass wir auf seinem Weg laufen können. Selbst größere Wunder zu tun, bedeutet, auf den Wundern von ihm zu laufen, die er vorbereitet. Also das ist immens wichtig. Guck mal, im Kolosser steht etwas Interessantes. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist. Warum? Wo der Christus ist. Sitzen zur Rechten Gottes, sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Also es gibt himmlische Sichtweisen, die da sind, die vorhanden sind, die wir anschauen können. Und es geht eigentlich ganz einfach, nämlich mit einfach zum Beispiel mit einem Gebet. Hey Gott, weißt du, ich sehe jetzt die Person und die geht mir tierisch auf den Zeiger. Kannst du mir mal die zeigen, wie du die eigentlich siehst? Und weißt du, was ich interessant finde? Deine ganze Haltung kann sich ändern. Ein Beispiel. Einfaches Beispiel. Da ist eine Verkäuferin in der Bäckerei. Und die ist so mies gelaunt jeden Morgen. Und das ist so blöd, weil du bist eigentlich ein liebenswürdiger Mensch und ein freudiger Mensch. Aber diese Frau versaut dir jeden Morgen deinen Morgen. Und jetzt fasst du dir ein Herz und sagst, ey, weißt du was, jetzt reicht's mir. Ich setze mich mit dem Arbeitgeber in Verbindung, weil ich bin dafür da, Gerechtigkeit auf Erden zu etablieren. Und ich will einfach, weißt du, dass es den anderen Kunden nicht so geht wie mir. Und ich mache mir auch Sorgen um den Laden, weil der soll ja auch gehen. Also alles gute Gründe, um zu sagen, hey, preis dem Herrn, ich helfe diesem Chef. Okay, sagen wir es mal wirklich, du machst das alles, die wird entlassen, was weiß ich, jetzt ist da eine super freundliche Verkäuferin und du sagst, oh, das ist schön, jeden Morgen gehe ich da hin und ich habe die Welt ein Stückchen besser gemacht. Ich danke Herr, das ist so gut. So, das klingt erstmal alles super, alles gut. Hättest du jetzt die Hintergrundgeschichte gewusst, dass da eine Frau arbeitet, die gerade eine Diagnose bekommen hat, dass sie Krebs hat im M-Stadium und die wirklich nicht weiß, ob sie überleben wird und gerade überhaupt nicht mit der Situation klarkommt. Hättest du das gewusst, wärst du ihr morgens anders begegnet? Hättest du vielleicht ein bisschen mehr Verständnis gehabt und hättest du vielleicht anders für sie gebetet? Hättest du vielleicht gar nicht den Chef kontaktiert, sondern überlegst, was kannst du ihr Gutes tun? In einem Moment, jetzt allein als ich diese Geschichte erzählt habe, in einem Moment ändert sich dein ganzes Denken sofort. Einfach so. Ich meine, denk mal drüber nach, das ist krass. Der Hammer ist, dass Jesus mit den Jüngern manchmal Gespräche geführt hat, wo auf einmal ein erneuertes Denken reinkam durch eine himmlische Sicht. Einfach so. Das heißt, wenn Gott uns eine himmlische Sicht gibt, kommt ein Denken rein, das einfach so anders ist. Ich hatte oft Begegnungen gehabt mit Menschen, wirklich auch der krassen Art. Ne? Wir waren da mal evangelisieren gewesen und da war jemand, der hat dann irgendwie gedroht, mit dem Messer die uns abzustechen. Und ich habe irgendwie so gedacht, Herr, du hast den lieb. Und was ist so deine Antwort für ihn? Weißt du, dann weiß ich noch, wie die um mich herum gesagt haben, ey, wir sollten jetzt gehen. Und ich hab so gedacht, ja, aber das ist ja nur von außen. Mal zugegeben, das mit dem Messer ist schon krass. Aber mich bewegt eigentlich, was ist da innen? Was ist da eigentlich innen? Und öfter habe ich dann erlebt, weißt du, bei einem, das war der Hammer, das war wirklich krass. Also der kam, hat auch gedroht, uns zusammenzuschlagen und was weiß ich. Aber weißt du, am Ende, weißt du, da lag der uns in den Armen, hat geweint. Weißt du, du kannst Dinge von außen betrachten, aber Gott hat da eine ganz andere Sicht drauf. Und wir sind so schnell in Dingen zu beurteilen und zu sagen, ich habe es gereilt, ich weiß. Aber weißt du, ich glaube wirklich, wie siehst du die Dinge? Es ist sehr interessant, darüber ein bisschen länger nachzudenken und zu sagen, Herr, kann es sein, dass ich das richtig beurteile? Kann das sein? Wie siehst du das eigentlich? Also, ich finde es wichtig. Meine Entscheidung damals war, meine Sichtweise wird sich den Umständen anpassen. Entschuldigung, meine Sichtweise wird sich nicht den Umständen anpassen, sondern meine Umstände werden sich meiner Sichtweise anpassen. Das ist ein Unterschied. Und diesen Punkt habe ich irgendwann mal getroffen oder diese Erklärung. Weißt du, dass ich gesagt habe, ich werde es nicht umgekehrt machen, weil das Problem, was ich gesehen habe, ist, wenn sich meine Sichtweise meinen Umständen anpasst, wird meine Sichtweise immer negativer. Weil das Problem ist jetzt, wenn du einen Verlust zum Beispiel erleidest und sagen wir mal, du denkst, hey, der Herr hat nicht eingegriffen und diese Person geheilt. Was für Auswirkungen hat diese Sichtweise dann? Ich weiß nicht, ob Gott heilt. Das bedeutet, ich bin gehemmt eigentlich beim Beten für andere, weil ich gar nicht weiß, ob was geschieht. Deswegen frage ich mich, ob es sich überhaupt lohnt, noch für Heilung zu beten. Und ich habe Leute kennengelernt, die haben aufgehört, für Heilung zu beten und gesagt, weißt du, das ist sogar gefährlich. Das machen wir nicht mehr, weil vielleicht können wir sogar, wenn Heilung dann geschieht, den Willen Gottes verändern. Und dann gibt's wirklich mit solchen Leuten, sich mal zu unterhalten, das, also muss nicht machen, aber habe ich gemacht, sehr interessant. Und aufschlussreich. Da war eine Person, das fand ich so krass, und da war eine Situation, wo ich gesagt habe, hey, da können wir doch für Heilung beten. Und da hat die Person mir gesagt, nee, da greifen wir in Gottes Dings rein. Wir beten nur, dass der Wille Gottes geschieht und wir wissen nicht, was der Wille Gottes ist. Und habe ich gesagt, ja, aber Heilung, denke ich schon, dass das der Wille Gottes ist. Nee. Und dann ist mir eine Geschichte erzählt worden. Weißt du, da war ein Vater, der hatte einen Sohn und der wollte unbedingt, dass dieser Sohn lebt. Und er war eigentlich kurz davor zu sterben. Und er war gläubig gewesen und so weiter. Und der Vater hat dann so gebetet, dass der Sohn doch geheilt wird. Und dann wurde der Sohn geheilt und ist vom Glauben abgefallen. Und das ist eine Prägung auf Leuten dort gewesen, die gesagt haben, wenn du für Heilung betest, bist du total schlecht drauf. und wir müssen für dich beten, dass du damit aufhörst. Kannst du das verstehen, wie krass eine Prägung sein kann? Und keiner würde hier sagen, ja, völlig logisch. Da würde sagen, ey, hey, der Wille Gottes ist Heilung. Aber weißt du, da gibt's Leute, die sagen, nee, also Gott schickt auch Krankheit. Der Teufel ist da total arbeitslos. Aber weißt du, aus der Prägung heraus leben wir das. Und der Hammer ist aber, was ich wirklich da gesehen habe, und das fand ich krass, irgendwann konnte ich diesen Menschen nicht böse sein. Weißt du warum? Weil ich gesehen habe, die denken wirklich, dass sie das für Jesus tun und die lieben Jesus. Und das ist irgendwie dann krass, weil damit, ich finde das damit schwerer klarzukommen, als dass man einfach nur sagt, die glauben nicht richtig, die kennen Gott nicht und die haben keine Beziehung. Das einfach alles so abzuradieren, ist eigentlich einfacher für mich, oder? Aber es macht es ein bisschen komplizierter, wenn du irgendwie siehst, die sind auch mit Jesus auf dem Weg. Ich habe mal, fand ich ganz interessant, ich habe jemanden kennengelernt. Ja, nee, das erzähle ich jetzt nicht. Ja, auf jeden Fall ist es cool. Guck mal, David, ne, der war Hammer drauf. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Naja, da gibt's schon ein paar. Der Herr ist meines Lebens Zuflucht, vor wem sollte ich mich erschrecken? Da gibt's schon ein paar Dinge. Ey, hast du mal dem David zugehört, was der hier sagt, mal allen Ernstes? Guck dir das mal an. Vor wem sollte ich mich fürchten? Vor wem sollte ich mich erschrecken? Der Herr ist mit mir. Amen. Weißt du, ich meine, klar, wir können jetzt, ja, logisch, ich erschrecke mich auch nie. Ich habe auch nie Angst. Aber guck mal, jetzt hört ihr das mal an, wie es weitergeht. Wenn Übeltäter mir nahen, mein Fleisch zu fressen, meine Bedränger und Feinde, so sind sie es, die straucheln und fallen. Ja. Wenn sich ein Herr gegen mich lagert, so fürchtet sich mein Herz nicht. Wenn sich auch Krieg gegen mich erhebt, trotzdem bin ich vertrauensvoll. So, das sind Dinge, die sind alle passiert. Und du denkst, ich meine mal ehrlich, da ist ein Krieg wegen David ausgerufen worden, um den abzuschlachten. Und David, ey, der Herr ist mit mir. Ja, schon. Aber guck mal, das sind viele. Das ist ein ganzes Kriegsvolk. Jemand hat mal ausgerechnet, ich weiß nicht mehr, wie viel das war, wie viel Saul ausgegeben hat, um David da zu verfolgen und was weiß ich. Und das war immens viel Geld. Das war, ich weiß nicht, ob es Millionenbeträge waren. Das war der Hammer, was er da alles ins Leben gerufen hat, um den Kerl platt zu machen. Und weißt du, der Hammer ist, der steht da und sagt, weißt du, ich habe eigentlich keine Angst, weil Gott mit mir ist. Ich meine, das ist so klasse. Ne? Und wir sehen hier die krassen Umstände seines Lebens auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite war da aber diese himmlische Sichtweise, die triumphiert hat über die Umstände. Und das ist, worum es geht. Und der Hammer ist, was ich cool finde, weißt du, ist, dass Gott mit uns auf dem Weg ist. Das bedeutet, am Anfang sind da so kleine Hürden. Kennst du das? So kleine Hürden, wo du dich fürchtest vor einer Rechnung. Wo du erschreckst oder keine Ahnung. Und das staffelt sich ja dann irgendwann. Das will ich jetzt nicht hören. Nein, das wird immer weniger. Guck mal die Umstände von David an. Furcht, Schrecken, Übeltäter, die David suchen, um ihn zu töten, Bedränger und Feinde, ein ganzes Heer, das sich gegen David lagert, Krieg, der gegen ihn erhoben wurde. Und jetzt die Antwort Davids. Der Herr ist mein Licht, mein Heil, der Herr ist mein Lebenszuflucht, sie sind es, die straucheln und fallen, so fürchtet sich mein Herz nicht, trotzdem bin ich vertrauensvoll. Da kommt ein ganzes Kriegsvolk und David sagt, ey, weißt du, die werden straucheln und fallen. Ha! Lustig. Glock, 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 wie Dominosteine stelle ich mir gerade vor. Preis dem Herrn. Lass uns doch da einen Psalm singen. Da war er da in seiner Höhle und singt einen Psalm. Ich meine mal ernsthaft, da waren doch auch noch sterbliche Leute dabei, oder? So normal denken die wie wir. Die sagen würden, David? Sing nicht zu laut in der Höhle, wenn die mitbekommen, dass wir hier sind. Raise a hallelujah, not so loud. Ey, das ist der Hammer, wenn wir das uns vorstellen. Weißt du, aber das Krasse ist wirklich, dass es eine Verheißung für jeden Einzelnen von uns ist. Dass wir eine himmlische Sichtweise reinbekommen über die Dinge. Und weißt du, was cool ist? Die wird nicht perfekt sein am Anfang. Sondern das Kuriose ist, dann wirst du diese himmlische Sichtweise sehen und sagen, genau das ist es. Und dann guckst du den Umstand an und sagst, stimmt die himmlische Sichtweise wirklich? Das Ding ist ziemlich groß. Aber das Coole ist, der Herr ist ja mit uns dran. Wir müssen nicht entmutigt sein. Sondern weißt du, wir gehen die Schritte und sagen, Herr, oh, ich will deine himmlische Sichtweise. Kann ich die nochmal haben? Okay. Ah, kann ich die nochmal haben, Herr? Also so erlebe ich das, weißt du? Und das ist einfach so viel Gnade. Und diese Sichtweise kommt nicht für ungefähr. David war immer wieder in der Gegenwart Gottes. Und in der Gegenwart Gottes ist keine Depressivität, keine Depression. Das heißt, wenn mitten im das Kriegsvolk um ihn herum war und David war in seiner Gegenwart, waren keine deprimierenden Gedanken da. Und das ist der Schlüssel. Eins habe ich vom Herrn erbeten, geht's dann weiter. Danach trachte ich zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Schönheit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. David hat nachgesonnen über das, was an himmlischen Gedanken da einfach waren und hat die einfach genommen, diese himmlischen Gedanken drüber nachgedacht. Und dann ist die logische Schlussfolgerung aus diesen himmlischen Gedanken ist total klar. Das ist nämlich, die können eigentlich gar nichts machen. Die kriegen eigentlich gar nichts auf die Reihe. Aber verstehst du, wenn du jetzt in deiner menschlichen Logik da wärst, hättest du genau das Gegenteil gesagt und hättest gesagt, ey David, das kannst du nicht machen. Als David dann eine Idee hatte, ey komm, wir schleichen da jetzt mal hin. Und dann sind die dabei Nacht hingeschlichen. Und dann, weißt du, dann jemand, der mit David dabei war, ey komm, wir töten den jetzt. Ey komm, wir töten den jetzt. Und David, nee, das können wir nicht bringen. Ey, lass uns den Tod machen, wenn der aufwacht. Weißt du, ey, Panik, die stehen mitten in dem Lager, weißt du, die Feinde. Und wenn der nur aufwacht, ey, das geht gar nicht. Und David, oh, ey, komm, wir schneiden so einen Zipfel da ab. Ey, wenn der wach wird, das kannst du nicht bringen. Wenn du dir das überlegst, weißt du, ey, ich weiß nicht, ich denke manchmal ist das so weit weg, aber überleg dir das doch mal. Du stehst da und die wollen dich wirklich töten, das ist kein Spiel. David, lass uns einen Zipfel, wir schneiden da gar nichts jetzt ab. Entweder machen ein ganz Blatt oder wir lassen es sein. So, weißt du, und dann später, ey, der Hammer, weißt du, dann steht der David irgendwo in der Ferne und sagt, ey, wir gehen jetzt aus der Höhle raus und ich zeig dir jetzt einfach den Zipfel. Nein, das machen wir nicht. Weißt du, und dann geht David hin und sagt, ey, Saul, hey, ich hätte dich die Nacht heute umbringen können und ich fand das dann doch nicht so cool, aber, weißt du, hier ist der Zipfel als Beweis. Ey, du denkst dir, das kannst du nicht bringen, wenn die sich nur mal umdrehen und David und Saul hat einen schlechten Tag und sagt, das ganze Kriegsvolk. Und David war aber voll von dieser himmlischen Gegenwart versetzt, dass er gewusst hat, die können nichts machen. Das Geld, was alles ausgegeben wird. Oh Mann, ich will Gott irgendwann mal einen Tempel bauen als König. Die müssen echt langsam machen. Und mich fasziniert diese Sichtweise, weil weißt du, das sind negative Umstände, in denen die waren. Und die waren trotzdem positiv drauf. Und weißt du, das ist aber nichts anderes mit uns heute. Wie oft denken wir negativ in diesen negativen Dingen? Aber es braucht doch Leute, die positiv denken in diesen ganzen Dingen und eine Lösung haben, wo Gott sagt, ich will eingreifen und ich will etwas tun. Das ist doch, worum es eigentlich geht. So, ah, das ist so gewaltig, wenn man das so, wow. Dann weiterlesen, denn er wird mich bergen in seiner Hütte am Tag des Unheils. Er wird mich verbergen im Versteck seines Zeltes. Auf einen Felsen wird er mich heben. Und das hat David erlebt. Die haben ja um den rum gesucht. Haben um den rum gesucht und immer wieder ist er ihnen entwischt. Und er wusste, Herr, bei dir bin ich geborgen. Ich bin in einem himmlischen Tarnzelt. Habe vor 2 Jahren eine Story gehört von einem, von jemandem, der in einem Land gewesen ist und da etliche Zeit gelebt hat. Und da ist da Krieg ausgebrochen. Bürgerkrieg oder ich weiß es nicht mehr genau. Aber der Hammer war, dass alle Nachbarn um ihn herum weggezogen sind. Aus Angst um ihr Leben. Und hat er so vom Herrn so gehört, bleib da mit deiner ganzen Familie, ich werde euch behüten und bewahren. So, jetzt hat er mitgekriegt, weißt du, dass da Familien echt abgeschlachtet worden sind. Und jetzt kriegst du den Auftrag, mit deiner gesamten Familie, Frau und Kinder, dort zu bleiben. Ich glaube, das ist schon heftig. So, und der Hammer war, dass um ihn herum es gewütet und getobt hat und die alles Mögliche eingerissen haben. Aber diese Familie haben die in Ruhe gelassen. Und es gab keinen plausiblen Grund dafür. Ich finde das schon krass. Da sitzt du in deinem Garten und da siehst du, wie die da rumrennen und gerade das Haus vom Nachbarn platt machen und rennen an dir vorbei zum anderen Nachbarn. Ich meine, wenn das nicht Gott ist, dann weiß ich es auch nicht. Entweder sind die blind und blöd oder der Herr ist in dem Ganzen drin. Aber verstehst du, das sind Dinge, das ist nicht damals passiert und heute gibt es das nicht mehr so. Und ich finde das immer cool, solche Zeugnisse zu hören, weil die geben mir Mut zu sagen, in meiner Situation, Herr, was willst du da alles tun? Was wirst du da alles tun? Was möchtest du da alles tun? Weil ich glaube, dass das wirklich immens wichtig ist. Weißt du, und dann geht's weiter. Das ist der Hammer. Und nun wird sich mein Haupt erheben über meine Feinde rings um mich her. Pass auf. Opfer voller Jubel will ich opfern in seinem Zelt. Ich will singen und spielen dem Herrn.
Ich bin so negativ drauf. Um mich herum ist alles blöd. Ich habe keine Kraft, den Herrn anzubeten.
Oh Mann, ey, ist auch ein Kriegsvolk hinter dir, ja? Ich glaube manchmal, dass wir gar nicht wissen, wie gut es uns wirklich geht. Und selbst wenn nicht, ist das Beste, was wir tun können, ihn zu preisen. Und das Coole finde ich, dass es Leute in der Bibel gibt, denen es echt mies ging und die gesagt haben, ey, weißt du, es gibt keinen Grund dafür, Gott nicht zu preisen. Und das ist irgendwo für mich, also ist das ein totaler Ansporn. Und höre Herr auf meine Stimme und ich rufe, sei mir gnädig und erhöre mich. Mein Herz erinnert dich, such mein Angesicht, denn mein Angesicht, Herr, suche, denn dein Angesicht suche ich. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir und so weiter. Und dann fängt er an, den Herrn zu preisen. Das ist der Hammer mitten in der Situation. Das ist das, was wir heute Morgen gesungen haben. Weißt du, wenn wir anfangen, den Herrn zu preisen in unmöglichen Situationen, das ist, worum es geht. Wo sich unser Haupt erhebt über unsere Feinde und wir sagen, ey, nicht mehr länger. Nicht mehr länger. Jetzt reicht's. Und weißt du, das ist dann manchmal, dann fängt's mit einem kleinen Halleluja an. Das ist nicht so triumphal, dass du da stehst und denkst, boah, ich heb meine Hände und ich merke, wie die ganzen Engel mich stützen und ich höre den Engelschor um mich herum. Sondern es sind eigentlich Gedanken wie, ey, macht das überhaupt einen Sinn? Also, ja. So ein aus der Gegenwart Gottes heraus ist der Hammer, konnte David jubeln. Und das ist eigentlich der Schlüssel. Sogar dann Vers 10, sogar mein Vater und meine Mutter haben mich verlassen, aber der Herr nimmt mich auf. Also David ist durch alles Mögliche hindurchgegangen, aber die positive Sicht hat er nicht verloren, weil in der Gegenwart des Herrn ist eine positive Sicht dafür die Dinge. Und das ist einfach wunderbar. Das bedeutet, jeder von uns hat irgendwo ein negatives Umfeld, oder? Ey, bitte sag jetzt ja, sonst fühle ich mich schlecht. So, weißt du, jeder von uns hat irgendwas, was hat total negativ. Aber das Coole ist, weißt du, dass jeder von uns die Chance hat, das ins Positive zu verändern mit dem Herrn. Das ist unsere Aufgabe. Und das Coole ist, dass unsere Aufgabe ist, nicht uns darunter zu beugen, sondern einfach zu sagen, ey, preis dem Herrn, Gott ist gut. Und das ändert sich nicht. So, und weißt du, er wusste entweder, es gibt zwei Möglichkeiten, gehe ich in eine Verbitterung oder ich gehe in eine Freiheit. Diese zwei Möglichkeiten hast du in solchen Umständen. Lehre mich, Herr, deinen Weg und leite mich auf deinem Pfad, wegen meiner Feinde. Gib nicht preis der Gier meiner Bedränger, denn falsche Zeugen sind gegen mich aufgestanden und der Gewalttat schnaubt. Auch wenn ich mir nicht sicher wäre, das Gute des Herrn zu schauen im Land der Lebendigen. Harre auf den Herrn, sei mutig und dein Herz sei stark. Harre auf den Herrn. Und hier der Hammer ist, das ist ein Schlüssel, finde ich. Ich lese es nochmal in einer anderen Übersetzung. Aus dem Englischen heraus heißt es, ich war ohnmächtig geworden, es sei denn, ich hätte geglaubt, die Güte des Herrn im Land der Lebenden zu sehen. Das heißt, David hat gesagt, weißt du, eigentlich hätte ich hier die Güte Gottes nicht gesehen. Ey, dann wäre es um mich geschehen. Dann wäre es das. Aber ich habe die Güte Gottes gesehen in den Dingen. Weißt du, da fällt mir ein, Sprüche 3, Vers 6, auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst seine Pfade. So, dass es möglich, eine Sicht in diesen immens krassen Umständen zu haben, wo man auf einmal den Herrn erkennt und man erkennt die Güte und du siehst, Gott ist gut. Und du denkst, ey, Gott will mit seiner Güte hier was tun. Das ist der Hammer. Das heißt, weißt du, das ist, also mir ging das mal so, ich war in einem Arbeitsumfeld und das war echt, oh, also das ist, also nur Gefluche gewesen. Und da ging viel Gefluche auch irgendwie gegen mich, weil ich weiß nicht, die da einfach Spaß dran hatte. Gibt sowas. Ne? Oder hat sich einfach einen ausgewählt und das war ich. So egal, was ich getan habe, ob es gut, ob es nicht, ich konnte dem Ding einfach nicht gerecht werden. Und jedes Mal gab es irgendwie noch was zu meckern. Kennst du solche Leute? Genau, guck jetzt keinen an. So, und Entschuldigung. Und auf jeden Fall war das echt immens krass so, weißt du? So, und auf jeden Fall kam dann irgendwann eine Mitarbeiterin auf mich zu in der Mittagspause. Und ich kann mich noch so gut erinnern, die Sonne schien an dem Tag. Ich war so ermutigt, weil ich gedacht habe, ey cool, Mittagspause, bin in die Stadt gegangen. Und die Stadt da war immer voll. Das heißt, du hast mit irgendjemandem immer über Jesus reden können. Weil sich das einfach aus der Situation heraus ergeben hat. Das ist das Coole. In Greiz bist du froh, wenn du einen findest, und dann musst du es Mut haben anzusprechen. So, aber da hat sich's immer irgendwie ergeben, so, ne? Und da habe ich mich so gefreut, immer auf die Mittagspause, hat gesagt, preis dem Herrn, mal gucken, was passieren wird. Und dann kam die Arbeitskollegin mit Sonnenbrille, und ich weiß es noch, oh, als wäre es gestern, und hat dann gemeint, hey Stefan, ich muss mit dir reden. Und dann setzte sie so die Sonnenbrille ab, weißt du, wie so, weiß ich nicht, keine Ahnung, so ein Krimi. Und hat dann gemeint, hey, warum lässt du dich so behandeln? Und ich wusste gar nicht, was sie meint. Und ich habe gesagt, was meinst du denn? Die Chefin, wie die dich behandelt, das ist ungerecht. Du machst ja gar nichts falsch. Und in dem Moment habe ich realisiert, das sieht für die Person schlimmer aus, wie es sich für mich anfühlt. Weißt du? Weil jedes Mal, wenn die geschrien hat, bin ich raus und ich habe gesagt, Herr, ich segne diese Frau. Diese Frau, die ging mir ungefähr bis hier. Und die hatte so eine Theke gehabt, ne? Das war ein Büro gewesen und der Stuhl war ganz hoch und hat sie gerade so geschafft, drüber zu gucken. Und da war so eine Ablage da noch gewesen und wenn jemand reinkam, musste sie aufstehen. So eine kleine Frau. Aber ich sagte, da kamen Töne raus. Hätte nicht gedacht, den ganzen Laden zusammengeschrien manchmal. Weißt du, und aber wie ich so gesehen habe, habe ich so gesagt, oh ja. So, hab Erbarmen. Aber natürlich musstest du, konntest nicht hingehen, sagen, oh, du Gottchen, da musst du schon, das wäre dann, eieiei, ne, da musst du schon, ne. So, aber weißt du, irgendwie, ich habe so gedacht, oh, weil da ist wahrscheinlich so ein Mangel, weißt du? Und ich habe so Mitleid mit ihr gehabt und immer gesegnet und lieb gewesen und hey, guten Morgen ist kein guter Morgen. Okay, so, weißt du, so war das. Mit einem guten Morgen konntest du den ganzen Tag versauen, ne? Also musst du auch mal schaffen. Und aber weißt du, in dem Moment fing ich mich an zu freuen, als die Person mir das sagte. Und ich weiß, was ich gesagt habe, aber ich war so ermutigt drüber. Weil ich habe sie angeguckt und ich fing an zu strahlen. Und die hat gedacht, ich habe einen Schaden, weißt du. Aber ich habe gedacht, das fällt ihr auf. Und wow. Und dann habe ich hier was gesagt. Ich weiß nicht was. Auf jeden Fall hat sie den Kopf geschüttelt. Das weiß ich noch. Weil ich war ermutigt in der Situation, weil ich gewusst habe, hey, Gott ist da drin. Weißt du, und da hatte ich wunderbaren Abschied nachher auch dann. War ein Zivildienst gewesen, ging ja 10 Monate. Und beim Abschied hat sie dann gesagt, und du musst uns unbedingt besuchen kommen und was. Und da habe ich so gedacht, weißt du, Gott ist doch so gut. Gott ist so gut. Wir können in diesen Umständen sein und verzweifeln oder auch nicht. So, um die Güte des Herrn zu schauen. Und mitten im ganzen Übel war das so. Er schaute die Güte an. Deine Augen werden den König schauen in seiner Schönheit und sehen werden sie ein weithin offenes Land. Das ist die Verheißung. Wir werden den König sehen in seiner Schönheit, inmitten diesen Umständen. Also wie etabliere ich diese neue Sichtweise? Indem ich über das nachsinne, was Gott sagt. Und noch etwas, Geschwister, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge. Auf welche Dinge? Die wahr, die achtenswert, die gerecht, die rein und so weiter sind. Jetzt kommt der Punkt, jetzt denkst du vielleicht, ja, aber Stefan, du hast gut reden. Jetzt dieser Typ vor mir, da ist nichts, was gerecht ist. Da ist nichts, was rein ist. Ich sehe da absolut gar nichts. Genau darum geht's. Genau darum geht's. Ich bin mir sicher, dass du nichts siehst. So ziemlich sicher. Aber das Coole ist, dass wir dafür den Herrn brauchen, um zu sehen, worum es wirklich geht. Ich finde die Geschichte hier erhellend. Du siehst die ganze Story von Hiob und denkst, ey, was geht denn da ab? Was ist denn da los? Und dann guckst du kurze Zeit hinter den Vorhang, weil da ist ein Vorhang, der gelüftet wird in die geistliche Welt. Und auf einmal siehst du, wie Satan vor den Thron Gottes kommt und was da im Hintergrund abläuft. Das hat der Hiob ja alles gar nicht mitbekommen. Und das ist eine Hammergeschichte, weil du etwas siehst. Du siehst, was im Hintergrund geistlich passiert und eine Auswirkung. Und genauso ist es bei Daniel, als der Engel dann kam und sagte, ey, dein Gebet ist sofort erhört worden, nur da war ein geistlicher Krieg. Du siehst etwas in der geistlichen Himmelswelt, wo der Vorhang aufgeschoben wird und du siehst, was wirklich Tatsache ist. Worum es gerade wirklich geht. Und ich finde, das ist ein cooles Bild. Oder auch der Prophet, der für seinen Diener gebetet hat, Herr, zeige ihm die Herrscharen, die da lagern und dass die des Herrn stärker sind und größer, mächtiger sind als die, die hier unten gerade lagern. Weißt du, da gibt es Sichtweisen, die sind himmlisch und du siehst die nicht mit dem natürlichen Auge. Da kannst du dich anstrengen, wie du willst. Verstehst du? Das heißt, wir brauchen den Herrn dazu. Und wir richten unsere Gedanken darauf und sagen, okay, was ist achtenswert, was ist gerecht, was ist unanstößig, weißt du? So, beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und was zu Recht gelobt wird. Ich hatte mal eine Begebenheit, da war jemand gewesen, eine Person, muss immer aufpassen, was man sagt, weil es ja ins Internet kommt, da war eine Person gewesen und über die war eigentlich so eine Gruppe von Menschen sehr unzufrieden, super unzufrieden. Und ich habe mir diese Person dann irgendwie angeguckt und habe gedacht, ja, eigentlich könnte man wirklich vieles Negatives sagen. Aber ich habe dann gefragt, Herr, was kann ich tun, um die Situation zu verändern? Was kann ich sagen, um das Herz zu erreichen? Und dann hat der Herr mir gesagt, geh einfach hin und sagst, ey, weißt du, sie machen das richtig gut. Und habe ich so gedacht, Herr, ich bin aber nicht überzeugt davon, dass der das richtig gut macht. Das wäre ja dann gelogen. Und da hat der Herr zu mir gesagt, aber ich sehe, dass es richtig gut macht und dass er sich totale Mühe gibt. Und dass in seinem Denken macht er das richtig gut. Weißt du, kennst du den Vers? In unseren eigenen Augen können wir, ist alles recht, aber der Herr sieht es nochmal anders. Aber genauso kann es auch sein, weißt du, dass da jemand sich wirklich, weißt du, bei unseren Kindern ist es so, wenn die eine schlechte Note nach Hause bringen, ist die Frage, hast du dein Bestes gegeben? Das ist keine Rechtfertigung für schlechte Noten. Aber wenn ich weiß, mein Kind hat das Beste gegeben, weißt du, hat gelernt, hat alles gemacht und dann mag es eine 6 sein, dann ist das okay. Weißt du, weil das Beste ist gegeben worden. Verstehst du? Und ich glaube, dass das so wichtig ist, auch mit Menschen so. Und dann bin ich zu dieser Person hin und hat echt einen krassen Tag da gehabt. Und dann bin ich dann hin und habe zu der Person gesagt, hey, ich wollte Ihnen mal was sagen. Sie machen das richtig gut. Und dann wollte ich so weitergehen und da hat die Person gesagt, hey, Moment mal, wie haben Sie das jetzt gemeint? Und ich habe gemeint, ja, ich wollte einfach nur sagen, dass Sie es richtig gut meinen. Und dann hat sie gesagt, ja, meinen Sie, ich mache es schlecht? Und da hast du gemerkt, die Person war davon überzeugt, dass eh alle gegen die sind und dass keiner irgendwie hier in dem Raum jetzt ist, der glaubt, dass sie irgendwas gut macht. Und dann habe ich mit meinen positiven Dingen die total aus dem Konzept gebracht, weil die selber noch nicht mal mehr an sich geglaubt hat. Und da habe ich so gedacht, boah Gott, ist das nicht krass. Weißt du, es kann niemand was machen und wir können in der Unzufriedenheit da lang gehen und wir bestärken denjenigen in der Unzufriedenheit und der wird seinen Job fallen lassen und sagen, ey was, ihr könnt mich alle mal. Und wo ich dann gedacht habe, es ist so leicht, inmitten dieser Dinge Menschen zu ermutigen. So einfach eigentlich. Ein Satz und das war echt immens. Echt immens. Also wir können darüber nachsinnen. Warum? Weil Christus droben ist. Weißt du, und deswegen ist es wichtig, über diese Dinge nachzusinnen, sie mit reinzunehmen und zu sagen, Gott, was ist dein Plan hierfür? Weißt du, man kann so schnell eine negative Sicht auch über unsere Stadt, weißt du, wie denken wir über unsere Stadt, wie sehen wir unsere Stadt? Oh, da passiert wieder das und dies ist negativ und das ist negativ. Ja, aber was können wir aussprechen, dass eine Veränderung reinkommt? Was können wir machen, dass sich die Dinge ändern? Ich möchte mal kurz einen Break machen, weil der sollte jetzt nicht ins Internet kommen, weil ich gibt's ein paar Punkte jetzt weiter, wo ich glaube, die sind für uns als Gemeinde gut.